Also, sehr schön. Dann, Marcel, let's go. Nochmal schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir nach schon so vielen Gesprächen, die wir zusammen hatten zu unterschiedlichsten Themen, heute in dem Podcast Leading Tech zusammenkommen. Und wir beide kennen uns ja schon eine Weile, wenn auch nicht allzu lang. Du hast viele Themen und vor allem hast du eine sehr spannende Vita. Und deshalb würde ich sagen, starten wir auch erstmal damit rein. Möchtest du dich kurz vorstellen, nochmal was über dich erzählen, vielleicht auch was, was ich auch noch nicht weiß? Kann ja sein.
Ja, du, ich fange mal. Ich habe so ein bisschen bei euch in die anderen Podcasts reingehört und habe gesehen, dass die meisten das auch recht persönlich gemacht haben. Und dann mache ich das auch mal so.
Gerne.
Also, angefangen habe ich mit 11 Jahren zu programmieren. Das hat meine Welt verändert. Also, mein Papa hatte mir einen ganz tollen Atari geschenkt, während ich mir einen C64er gewünscht hatte. Ich wollte eigentlich mit meinen Freunden zocken. Und dann hat er mir so einen richtig teuren Supercomputer der damaligen Zeit 1984 gekauft. Und ich hatte die einzige Chance, erstmal selber programmieren zu lernen und meine eigenen Spiele zu schreiben, anstatt dass ich eben mit meinen Freunden zocken konnte. Aber genau das hat eigentlich den Startschuss dazu gegeben, dass ich meine Leidenschaft dafür entdeckt habe, dass ich eben programmieren gut kann. Und in der Zeit gab es noch nicht viel tolle Sachen zum Programmieren und ich habe viel mit Borland-Tools gearbeitet. Und mein ganzer Stolz war dann, als ich sozusagen direkt nach dem Studium von denen entdeckt worden bin und dann bei Borland anfangen durfte. Borland ist für die meisten heutzutage gar kein Name mehr. Aber früher war das sozusagen, das brachte jedem Menschen ein Glänzen in die Augen. Wenn er irgendwie schon mal was mit Computern zu tun hatte, dann hatte er auch mit den Programmiersprachen und den Umgebungen von Borland zu tun. Und das war für mich ein absolutes Highlight, dort meine Karriere beginnen zu dürfen. Im Kern habe ich eben von denen alles gelernt, bin an die Uni gegangen, habe mich an der Uni furchtbar gelangweilt und mir gedacht, was ist denn das hier? Das war eher ein Mathestudium als irgendwas Sinnvolles. Ich bin extra in die Betriebssysteme-Vorlesung gegangen, ja.
Ja.
Und dann war der erste Satz in dieser Betriebssysteme-Vorlesung, der hat sich bei mir eingebrannt. Ein Betriebssystem ist ein Siebentuppel. Sie haben die Menge der Eingabesysteme, die Menge der Ausgabesysteme. Und ein Betriebssystem, was dann mathematisch wie ein Siebentuppel definiert ist, bleibt nicht stehen. Das musste ich mir dann ein Dreivierteljahr anhören, während ich auf der anderen Seite sozusagen am Atari-Betriebssystem mitgearbeitet und mitgebastelt habe mit Borland-Tools und dachte, ich lerne jetzt mal was von den Profis. Und da war für mich die Uni eine Katastrophe. Und eigentlich habe ich alles dann im Beruf bei Borland gelernt. Ja.
Ja. Vielleicht kannst du
Und
dazu noch zwei Sätze sagen, weil ganz ehrlich, viele junge Entwickler, CTOs, ja, vielleicht haben die schon mal was von gehört, aber kannst du da noch mal drei Sätze zu sagen?
ja, also ich bin damals eingestellt worden von Borland für ein Thema, das hieß Corba. Das heißt, ich sollte helfen, Hochlast-Internetsysteme, die eben in der Dotcom-Phase um 2000 rum total hip waren, eben auch so zu bauen, dass sie dann tatsächlich skalieren und nicht kaputt gehen. Und dazu war Borland vollkommen klar, dass sie niemanden finden, der das schon konnte,
Ja.
und haben uns eben von Grund auf ausgebildet. Und diese Ausbildung war wirklich hart. Also das erste halbe Jahr habe ich abgenommen, war kreidebleich, weil die Ausbildung richtig hart war. Vom Prinzip musste ich eine Woche lang in ein Training gehen,
Ja.
irgendein Thema. Dann waren ja da ein Trainer von Borland, der ein Kundenteam geleitet hatte und ich saß als Zuhörer drin. In der nächsten Woche musste ich mit diesen Zuhörern in ihr Projekt und ihnen helfen bei dem, was sie da in dieser Woche gelernt hatten, was ich ja auch gerade erst frisch gelernt hatte.
Ja.
Und dann die Woche drauf musste ich das Training halten. Und dann die Woche drauf gab es ein nächstes Training.
Ja.
Und so habe ich vom Prinzip mein erstes Jahr verbracht. Und nichts hätte mir besser geschehen können, denn ich habe vom Prinzip dort kapiert, dass etwas gehört zu haben noch lange nicht heißt, dass man es kann. Und etwas zu können ist auch noch nicht gegeben, wenn man es das erste Mal gemacht hat, sondern dort realisiert man direkt, nachdem man es gehört hat, ist man eigentlich unbewusst inkompetent. Man hatte ja gerade die Schulung Wie soll man wissen, dass man das dann immer noch nicht kann? Ja? Man ist unbewusst inkompetent, bis man es das erste Mal probiert und real anwendet. Und erst wenn du so ein Training drauf hast und es anderen beibringen kannst, was du selber da gemacht hast, dann hast du eigentlich das richtige Level erreicht, auf dem du bewusst kompetent bist und anderen beibringen kannst, was du erfolgreich geschafft hast. Und da haben sie mich wirklich durchgeschliffen und das vermisse ich links und rechts. Ich finde also kaum jemanden, der so ein krasses Ausbildungskonzept wieder gemacht hat, wie damals Borlett.
Ja.
Und Ausbildung ist das A und O.
Ja. Wie hast du mal gesagt, ich will jetzt ja nicht die Worte in den Mund legen, aber du warst quasi dabei, als Programmiersprachen erfunden wurden, beziehungsweise das Internet gerade eigentlich groß wurde.
Das war schön und das ist natürlich eine ganz besondere Sache. Das heißt, ich bin da erstmal reingeworfen worden für ein Jahr, aber Borland war natürlich auch ein ganz toller Arbeitgeber und die Borcons in Los Angeles waren immer die größten Events weltweit. Manchmal waren wir auch in San Francisco oder in L.A., am coolsten war natürlich Las Vegas. Und dort hast du dann halt diese ganzen Koryphäen kennengelernt. Ja? Also Anders Heilsberg, der eigentliche Vater von Borland, war, als ich bei Borland reingegangen bin, schon gar nicht mehr da. Und dennoch habe ich eben von klein auf alles von dem gelernt. Ja? Der hat mir beigebracht, wie man aus einer nicht objektorientierten Programmiersprache Pascal das objektorientierte Delphi macht. Ja. Das war mein eigener erster Paradigmenwechsel. Lernen ein bisschen Programmiersprache, Basic auf meinem Atari, ne? Weil Basic gab es auch auf dem C64er und dann halt gemerkt, oh, das ist zu langsam, da kann man auch gar nicht große Sachen mit programmieren. Dann habe ich mir Assembler angeguckt und alle möglichen Programmiersprachen, bis aber mir alle immer gesagt haben, also der entscheidende Punkt ist Objektorientierung. Und über die Zeit habe ich die Leute halt alle kennengelernt, die dieses Paradigma eingeführt haben. Und das ist bis heute das erfolgreichste Paradigma mit den wenigsten Leuten, die es durchdrungen und verstanden haben.
Ja.
Und diese Geheimnisse von den allerersten, die das gemacht haben, dass ich da dabei sein durfte, das war ein unglaublicher Segen in meinem Leben und hat mir eben eine Perspektive gegeben wie kaum eine andere. Eine der Perspektiven ist unter anderem, der Anders Heilsberg hat eben, wie gesagt, Pascal, was eine eigentlich universitäre Sprache von Professor Wirth war, verwandelt in eine der erfolgreichsten Sprachen der Welt, in Delphi. Ja. Und er hat aber nicht nur Delphi als objektorientierte Sprache erfunden, er hat dann C++ revolutioniert, der Anders Heilsberg, hat Java 2 vom Prinzip definiert und damit Java wirklich erfolgreich gemacht. Und mit dem großen Erfolg ist er dann zu Microsoft gegangen, hat C# und .NET erfunden. Und manche, die ihn bis heute verfolgen, wissen, dass er heute an TypeScript arbeitet, also an der Objektorientierung und Typsicherheit des Webs. Und diese Paradigmen kommen eigentlich alle von zwei Leuten. Anders Heilsberg und von wem hat der es gelernt? Von Alan Kay aus Xerox PARC. Und diese unglaublichen Wunder, die in der Zeit von Alan Kay und Anders Heilsberg geschehen sind, sind sozusagen seit 2005, wo Borland durch verschiedene übererfolgreiche Aufkäufe sich auf einmal in Luft aufgelöst hat, auch in der Lehrwelt verschwunden. Das heißt, wir haben ganz viele von den echten Erfolgsmustern für Tech vergessen. Und sie werden nicht mehr gelehrt. Und jede Generation, alle 5 Jahre, verdoppelt sich die Anzahl der Entwickler auf dem Planeten. Das heißt, alle 5 Jahre haben wir eine neue Generation von Leuten, die nie davon gehört hat.
Ja. Ja, du machst den Leuten Hoffnung, die sagen, es gibt so wenig Fachkräfte. Aber sehr gut.
Aber ich meine, wir haben einen absoluten Fachkräftemangel in Deutschland, exakt wie einen Porsche-Mangel für 10.000 Euro. Ja?
Ja.
Also wenn du die Leute vernünftig bezahlst und vorher vernünftig ausbildest, dann wären wir nicht in der Situation. Darum rede ich über dieses Ausbildungsthema wirklich mit Herzblut, weil das sehe ich als den größten Manko überhaupt im Moment in der Tech-Welt. Mhm.
Weißt du, ich wollte eigentlich nochmal so auf deine Vita so hinaus. Also du hast ja von wirklich Stein und Stock quasi angefangen und dann hast du das ja aber auch mitgenommen in deine Karriere über unglaublich.
Also vom Prinzip hat mich Borland auf natürlich einen gewaltigen Erfolgspfad gesetzt. als Borland selber vor lauter Erfolg geplatzt ist, so müsste man das eigentlich genau beschreiben, in 2005 musste ich mir einen anderen Job suchen. Ja. Mit Borland war ich in Deutschland vom Prinzip am oberen Limit meiner Karriere innerhalb von 5 Jahren, von Job-Einstieg bis nach 5 Jahren am oberen Limit. Das heißt, ich konnte mich eigentlich nur noch international umschauen, hatte dann sozusagen für eine französische Firma angefangen zu arbeiten, die auch von The Object People ganz tief geprägt worden sind und auch einen Paradigmenwechsel eingeführt haben. Und ich bin mit einem Kollegen zusammen gewesen, der ist bei der IBM rausgeworfen, weil er 240% Überfüllung seiner Salesquoten hatte im Mainframe-Bereich. Und dann hat man ihm das als Standardquote gegeben und dann, naja, das kann man halt nicht jedes Jahr. Und dann haben wir zusammen was gegründet mit einer französischen Firma im Background und haben also SOA-Beratung und Bankenberatung im großen Teil gemacht. Aber ich hatte davor schon gewaltige Projekte bei Borland im Bereich Internet der Dinge. Das heißt, mein erstes Internet der Dinge-Projekt habe ich 2002 begonnen mit der Siemens Dematic. Und habe dort die Postverteilzentren für die Royal Mail gebaut, zusammen mit natürlich einem großen Team von Siemens Gematik, aber eben im Kern waren das 4 Borland-Köpfe, die das geleitet und erdacht haben. Und da war ich eben einer von denen. Und von dort aus haben wir dann die großen Transportinformationsplanungssysteme der Deutschen Post gemacht. Und nachdem ich in Paris zwar sehr großen Erfolg hatte, aber die Firma insgesamt auf einen Verkauf zulief, bin ich 2007 wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und bis dahin war das Projekt, was wir bei der Deutschen Post gestartet hatten, so erfolgreich geworden, dass es zu einem eigenen Spin-off wurde und eine eigene Firma gegründet wurde. Und dort habe ich vom Prinzip weitergemacht und bin dann so gesehen mit eines der Urgesteine der Digitalisierung für die Deutsche Post damals geworden. War zwar der Typ, der ganz tief unten im Keller immer die Konzepte gemacht hat, aber die wurden eben zum Schluss dann auf großen Konferenzen oft erzählt und hatte dort eben ein großes Glück, dass wir in dieser Community damals das SOA Innovation Lab und die SOA Days von der Deutschen Post erzeugt haben. Die hat vom Prinzip immer das Euroforum gemanagt, die auch die strategische IT-Leiter-Plattform für das Handelsblatt bauen. Und dort gab es sozusagen seit 2004 dann eine Community von 400 CIOs, die uns jährlich besucht haben, weil allesamt waren eben in diesem Thema Dotcom-Blase und Internet wird groß, Web 2.0 entsteht, Facebook entsteht. Ja. Und in dieser Zeit waren viele am Digitalisieren, aber dass die Deutsche Post als Behörde aus dem Briefbereich das schneller und besser macht als viele, viele andere mit viel Geld in der Versicherungs- und Bankenindustrie. Das war für die doch ein Rätsel und dementsprechend waren die froh, dass sie eben sozusagen jedes Jahr da einmal hinter die Kulissen gucken konnten. Ja. Ich bin sozusagen in dieses Fahrwasser gekommen, als wir dann die Technologien, die das ermöglicht haben, Open Source gestellt haben in der Firma Sopara. Das war ein Spin-off aus der Deutschen Post heraus, was eben die Kernplattform der Deutschen Post Open Source gestellt hat. Und sowas ist in der Geschichte von Deutschland, glaube ich, vorher auch noch nie passiert.
Und seitdem?
Und ja, mit dem Ding waren wir dann natürlich, schon als Borland-Consultant erfolgreich, aber damit war ich dann natürlich sehr, sehr heftig unterwegs bei allen möglichen CIOs. Und alles, was irgendwie mit Deutsche angefangen hat, da habe ich, glaube ich, immer noch eine E-Mail-Adresse.
Sehr spannend. Wie kam dann der Switch? Oder du hast mal angesprochen, du warst eigentlich immer in den weißen Anzügen unterwegs.
Ja,
das war genau die Zeit, dass du heute nicht den weißen Anzug an hast.
Das war genau die Zeit von Sopara, wo wir das begonnen haben. Also die Deutsche Post ist sehr stark geprägt von einer sehr guten Beratungsfirma namens McKinsey. Und die McKinseyaner, die laufen natürlich immer in schwarzen Anzügen rum. Und auf der Konferenz, da waren eben alle in dunkelblauen Anzügen unterwegs. Ja. Ja. Und die dunkelblauen Anzüge, das sind eben, da macht sich das Management erkennbar, ne?
Ja.
Und wir haben aber vom Prinzip gesagt, wenn wir mit den Management-Theorien, die bisher existieren, weitermachen, können wir maximal lineares Wachstum erreichen. Aber eben die ganze Digitalisierung geht um exponentielles Wachstum, um globale Cloud und Cloudifizierung. Und dann haben wir uns gesagt, wie können wir uns von Grund auf, von dem ersten Eindruck aus abheben von diesem Thema, wir machen nur Managementberatung, wir machen nur ein bisschen IT, sondern wie zeigen wir, dass wir, ich meine, wir haben bei der Royal Mail damals im ersten Jahr 100 Millionen Pfund ausgegeben, über Budget, das war nicht gut, aber schon im nächsten Jahr 120 Millionen Gewinn gemacht, im Folgejahr 220 Millionen, im Folgejahr 500 Millionen. Und das lag nicht am Tech, sondern an diesem von Grund auf Verstehen, was Internet der Dinge bedeutet und das Top-Down businessmäßig und Bottom-up technisch korrekt zusammenzufügen. Und Business und Technologie müssen immer ein Hand gehen, wenn das erfolgreich werden will. Und in dem Rahmen haben wir gesagt, wenn ihr wissen wollt, dass wir eben grundlegend Tech-Business oder Business-Tech korrekt zusammenfügen, dann soll man das auf den ersten Blick erkennen können. Und darum haben wir halt die Farben der Cloud gewählt und weiße Anzüge mit diesen schönen himmelblaufarbenen Hemden gewählt. Und damit sind wir natürlich überall aufgefallen, auf der CeBIT, auf jedem Event. Haben wir die Fotografen angelockt und die haben hinter uns hergeguckt. Und
so macht man das. Das
hat natürlich auch eine Menge dafür gesorgt, dass man eben dann auf vielen Konferenzen sprechen konnte und eben vieles sehen konnte. Das heißt, ich durfte so viel hinter die Kulissen von Großkonzernen hingucken wie kaum jemand anderes in Europa.
Ja, also das weiße Anzugthema, absoluter Growth-Hack für die Vermarktung in der Branche. Ja. Wer deine anderen Videos kennt, daher kenne ich das ja auch. Können wir auch eigentlich mal verlinken. Sehr cool, ja. Du sprichst sehr oft von Paradigmenwechseln und auch in dem Zusammenhang, in der Arbeit mit CIOs, immer wieder die stetige Umdenken, dass das, was ich unter Paradigmenwechsel verstehe. Vielleicht hast du aber nochmal deine Erklärung dazu.
Ja. Der Paradigmenwechsel ist was total Fundamentales und den muss man eigentlich mal erklärt bekommen. Ein Freund von mir hat mir mal gesagt, das versteht doch jeder, seit man Stephen R. Covey, das Geheimnis meines Erfolges, die 7 Wege zur Effektivität gelesen hat. Da wird der Paradigmenwechsel, glaube ich, zumindest mal bearbeitet und man weiß, dass um erfolgreich zu sein, man sich mit dem Thema Paradigmenwechsel auseinandersetzen muss. Aber was es wirklich ist, ist den wenigsten in Fleisch und Blut übergegangen. In der Informatik sind wir an einer Stelle in den Paradigmenwechsel gezwungen. Gar nicht so unbedingt in der Programmierung, sondern mehr in der Hardware. Ja, in der Hardware haben wir dieses sehr bekannte Moore'sche Law, in dem alle 18 Monate sich die Technologie gewissermaßen verdoppelt und halb so teuer wird. Hat die doppelte Menge an Prozessoren an Transistoren auf dem Prozessor. Und das hat sich natürlich in viele Bereiche verändert. Und da muss man erstmal sagen, du kriegst nur die doppelte Menge an Transistoren auf den gleichen Prozessor, wenn du nicht den gleichen Transistor baust, sondern einen anderen. Das heißt, es ist immer noch ein Transistor, aber du hast das gleiche Problem anders gelöst. Und die alte Lösung funktioniert nicht mehr, weil die halt doppelt so groß ist. Ja? Und das bedeutet, wenn du Elektrotechniker warst, musstest du alle 18 Monate dich mit der neuen Transistortechnologie vertraut machen. Und alles, was du bis dahin über Transistoren wusstest, ist zwar grundsätzlich richtig, aber wie er jetzt im Detail dieser 18 Monate funktioniert, war ganz anders. Hm. Und diesen Wechsel haben wir in der Informatik so ein bisschen weggebügelt. Ne? Das passiert bei uns in der Informatik auch, aber die Bits und die Bytes bleiben die gleichen. Aber dennoch sind eben diese Paradigmenwechsel zwischen Computern ohne Internet, Computer mit Internet, Computer mit Facebook, Social Media, Computer mit Internet der Dinge, Internet der Dienste und anderen Dingen, grundlegend unterschiedlich. Es geht immer um das Gleiche. Wir wollen Business machen. Aber wie man den Business macht, ist eben vor Internet anders als nach Internet. Vor Social Media anders als nach Social Media. Und das tolle Wort Growth Hack, das du da gerade genannt hast, Naja, das gibt es eben erst im nächsten Paradigma mit Web 2.0 und Social Media. Davor gab es das Wort gar nicht, gab es diese Denke gar nicht. Und das bezeichnet, was ein Paradigmenwechsel ist. Es ist ein systemischer Wechsel. Du willst das Gleiche erreichen, aber du musst es ganz anders tun. Und wenn du es so tust, wie du es bisher getan hast, dann erreichst du es nicht. Ja? Und diese fundamentale Wandel von Denkmodellen, die von außen auf uns hereinbrechen. Das heißt, außen ändert sich die Welt. Darum muss ich mit dem neuen Paradigma mitgehen. Gehe ich nicht mit dem Paradigma mit, dann bin ich ein Dinosaurier und gehe in dieser Welt ein Stück weit unter und werde halt irgendwann von denen, die diesen Paradigmenwechsel gemacht haben, abgelöst. Das kennen wir aus dem Business mittlerweile nur zu gut. Wir wissen, wie viele Verlage verschwunden sind. Kodak und Aqua sind verschwunden. Alle möglichen Firmen sind verschwunden, von denen man gedacht hätte, das kann doch gar nicht sein, dass so ein Imperium verschwindet und dann auch noch von heute auf morgen. Aber das ist genau der Effekt, von dem ich hier rede. Und ich glaube, der wird in Deutschland immer noch massiv unterschätzt.
Ja, ich wollte dich gerade nach einem Beispiel fragen, aber du hast es schon genannt. Kodak und Co., Riesencompanies, die irgendwann den Absprung nicht geschafft haben oder diesen Paradigmenwechsel, wie du sagst.
Obwohl sie technisch sogar die ersten Digitalkameras mit beauftragt haben. Das heißt, du kannst technisch ganz vorne sein, hast aber das Thema nicht wirklich vom Paradigmenwechsel her und vom systemischen Betrachtung verstanden und dann hilft es dir nicht.
Da will ich jetzt mal reinbohren. Was bedeutet denn ein Paradigmenwechsel? Auf welcher Ebene findet der denn statt? Reden wir hier nur von na, sage ich mal, Einstellung neuem gegenüber? Oder reden wir wirklich von ganz neuen Arbeitsweisen, heute Agile und Co., aber von was redest du, wenn du Paradigmenwechsel sagst?
Genau. Und da ist der Punkt, man muss es definieren und man muss es auch ganz wissenschaftlich angehen. Man braucht dafür eben nicht populär nette Wörter, sondern man muss das wissenschaftlich machen. Ja. Und ein Paradigmenwechsel ist am leichtesten zu erklären, wenn man in die Systemtheorie geht. Ja. Wir verstehen unter einem System eine Blackbox, das sich innen drin irgendwie verhält und von außen können wir das durch eine Formel beschreiben. Also wir haben ein Y gleich F von X. Ja. Ja. Und das ist eine einfache Formel, die kann man, das ist eine mathematische Abbildung. Wie genau die im Detail innen drin dann realisiert oder umgesetzt wird, kann man mit unterschiedlichen Programmiersprachen von Hand oder mit einem Abakus machen. Ne? Das ist gar nicht so wichtig, sondern wir wissen, wie diese Werteveränderung von außen reingesteckten Werten passiert. Und ein System ist immer Bestandteil eines drumherum liegenden Systems, also der Umgebung, der Umwelt, der Welt, wie sie eben ist. Und Systeme kann man schachteln. Ja? Verschachtelte Systeme sind für die meisten Menschen schon sehr schwer zu verstehen. Und wenn ich ein inneres System habe und ein äußeres System, und ich wechsle das äußere System, dann funktioniert in dem neuen Außensystem das alte Innensystem eventuell nicht mehr. Das heißt, es ist ein Wechsel des Außensystems. Das ist die Definition von einem Paradigmenwechsel. Es gibt andere Wörter dafür. In der Spieltheorie heißt das eben ein Wechsel des Spiels. Oder wenn du genau genommen nur 2, 3 Regeln veränderst, veränderst du das Spiel, also die Regeln verändern, nach denen das Spiel gespielt wird, ist ein Paradigmenwechsel. Ja? Das heißt, wenn du das Außensystem veränderst und daraufhin dein Innensystem nicht mehr die gleichen Bedingungen vorfindet, dann bist du in der Situation eines Paradigmenwechsels. Und zwar objektiv, das heißt, das ist jetzt die systemische wissenschaftliche Betrachtung, die halt nicht populär sprachlich ist, wie man eben darüber auf schönen kleinen Einträgen macht. Aber es ist eben wichtig, dass man für diese ganz fundamentalen Dinge auch eben die richtigen systemischen Grundlagen kennt.
Ja, können wir das, sage ich mal, genau, in die Umgangssprache übersetzen? Mhm. Also wir haben technologischen Fortschritt. Wir haben irgendwo auch vielleicht geografische Veränderungen, anderes Nutzerverhalten, ne? Andere Möglichkeiten durch Technologie, sicherlich noch viele andere Einflussfaktoren. Sind das die Systeme, die du beschreibst, die außenrum sich verändern?
Das für die meisten Menschen am einfach verständliche Beispiel ist, was mit der Digitalisierung im Verlagswesen oder eben in der Musik oder in der Medienindustrie passiert ist. Das ist das leichtest verständliche Beispiel. Im Kern funktionierten vor dem Internet praktisch alle Medienunternehmen so, dass sie eben ein paar Bestseller-Autoren hatten. Mhm. Und die haben ein Produkt, also ein Buch oder einen Film geschaffen, der ist eben ein Bestseller. Und es ist eben relativ leicht für so einen Verlag oder ein Unternehmen, sich so eine Art Stab von Bestseller, Produzenten, Autoren zur Verfügung zu halten und mit denen eben 90% der Bevölkerung zu erreichen. Ja, darum sind es ja Bestseller, weil jeder die gerne liest und schaut und eben diesen Content hat. Es gibt aber auch ganz viele Leute, die hätten Spezialinteresse an Spezialthemen. Und es gäbe auch genügend Autoren, die könnten darüber schreiben. Aber das sind sozusagen kleine Gruppen, die perfekt zusammenpassen würden. Aber die findet man schwer und die sind auch schwer für einen Verlag zu verwalten. Und es ist eigentlich unmöglich für ein Sales-Team, sich um lauter solche Totalspezialisten da zu bemühen. Und dementsprechend ist es viel einfacher, sich auf diese Bestseller zu fokussieren. In dem Moment aber, wo mit Internet und vor allem mit Social Media Plattformen entstanden sind, die jeden mit jedem verknüpfen konnten, nach ihrem Interesse und ihrem Like, hat sich sozusagen der Speziallieferant mit dem Spezialabnehmer leicht finden können. Das war ein Paradigma, das in der Verlagswelt überhaupt gar nicht möglich war, ohne so eine Plattform. Das heißt, diese Plattform, und da ist es vollkommen egal, in welcher Technologie, ändert das Spiel. Und das Spiel ist so geändert, dass sich eben diese kleinen Gruppen finden konnten. Und wenn die untereinander Business gemacht haben, dann haben die ja teilweise für den Spezialcontent halt viel, viel mehr ausgegeben als für einen Bestseller. Mhm. Das heißt, da hat mal jemand für ein Buch 1.000 Euro auf den Tisch gelegt, nur weil er wusste, das ist selten und von einem Top-Experten. Mhm. Und das war ja in der Dotcom-Phase auch relativ häufig, dass die Leute halt die dicken Wälzer geschrieben haben und so sich auch ihren Namen gemacht haben und ihre ersten großen Geldverdienungsaktivitäten hinbekommen haben. Und auf die Dauer mit den Plattformen ist es eben so, dass man sagen kann, wer die Plattform hat und die Leute zusammenbringt, der kann das integral über das ganze Business machen. Ja, das heißt, der kann alle Zielgruppen miteinander verbinden und überall der Man in the Middle bei dem Verkauf zwischen diesen Zielgruppen sein. Und dieses Integral ist Faktor 1000 höher, als was man mit Bestsellern machen kann. Mhm. Das heißt, es gibt auf einmal ein neues Ziel, das ist viel höher und das ist nur mit diesem neuen Paradigma Plattform und Growth Hack erreichbar. Und die anderen, die das nicht hatten, haben keine Chance, auch nur dahin zu kommen. Und wenn die nicht sich eine Plattform besorgen, sind sie raus. Und genau das ist passiert.
Interessant. Ja, aber das ist greifbarer. Ja, verstanden. Sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob du noch was da hinzufügen wolltest zu dem Thema Paradigmenwechsel. Ich wollte es jetzt nicht unterbrechen.
Ja, die Fragestellung ist, wie oft bist du schon persönlich oder eben jeder als der Zuhörer von diesem Podcast in der Situation gewesen, dass du einen Außensystemwechsel erlebt hast und dich darauf umstellen musstest? Also jemand, der zum Beispiel aus dem Osten Deutschlands mit der Wiedervereinigung in den Westen Deutschlands zurückintegriert wurde, der hat einen äußeren Systemwandel erlebt und kann den bestimmt auch ganz gut beschreiben und auch darüber beschreiben, was das mit ihm gemacht hat und dass das nicht alles nur trivial war. Und selbst wir Wessis können darüber eine Geschichte erzählen, was das für eine Integration für uns war. Ja? Aber im Großen und Ganzen passiert das nicht so häufig, dass so das Außensystem sich wechselt. Mhm. Scheinbar. Aber eben in unserer Business-Gesellschaft, die getrieben ist vom Internet und eben getrieben ist von dem Mooreschen Wandel. Und der Mooreschen Wandel hat sich nicht nur auf die Hardware ausgewirkt, sondern überall, wo wir heute Computer benutzen, haben wir Zugang zu exponentiellem Wachstum, exponentiell mehr Wissen und exponentiell mehr Kunden. Mhm. Das heißt, wir haben heute nicht nur Moore's Law am Werken, sondern Moore's Law hoch Moore's Law. Und in so einer Zeit verändern sich die Sachen immer schneller. Und dieses immer schneller, naja, wo spiegelt sich das denn im CXO-Life wieder? Ist es da oder bleibe ich im Trott meines Alltags hängen? Bin ich in meiner Business des Tagesgeschäfts gefangen und vergesse, dass ich einen Paradigmenwechsel machen muss, um am Ball des Business zu bleiben.
Ja, sehr spannend. Aber das ist ja auch, wenn man also ganz, ganz praktisch darüber nachdenkt, auch wirklich eine einerseits eine Ausbildungsfrage, wie weit werde ich darauf sensibilisiert, solche Paradigmenwechsel zu erkennen und wie gehe ich den Weg, ne? Aber auch eigentlich eine Frage der Kapazität für Führungskräfte, CIOs, ne, CDOs und so weiter, die eigentlich dafür verantwortlich sind, neue Produkte, neue Märkte, neue Kundengruppen anzugehen. Ne? Das sind ja meistens, zumindest aus meiner Perspektive, nicht mal mehr nur die richtige Technologiewahl, sondern eigentlich, wie du sagst, outside the box zu denken und das Geschäftsmodell an sich auch mal in Frage zu stellen.
Das ist ein sehr guter Punkt, den du da anbringst, denn Business kann tatsächlich ein Modell haben und das ist systemischer Sprachgebrauch. Ja? Die meisten denken an Businesspläne und an Businessplan, aber ein Plan ist meistens schon veraltet, sobald man ihn aufgeschrieben hat. Ne? Die Frage ist, wie man zu einem Modell kommt, das genauso lebendig und systemisch ist wie das Business selber. Wie komme ich zu einem System, einer Formel, die mein Business vorhersagt und vorhersagbar macht und wie am Uhrwerk mittickert? Ja? Und offensichtlich reicht mir da keine statische Formel, sondern ich brauche eben Feedback-Loops in diesen Formeln. Und das gibt eben sozusagen gewisse Level, auf denen man Business machen kann. Und das nennt man die Reifegrad-Level. Mhm. Und ein Startup fängt natürlich auf Reifegrad-Level 1 an, weil es typischerweise eben noch nie gemacht hat, was es da macht und ja versucht, was Neues zu machen. Dann ist man eben auf Level 1. Glücklicherweise gibt es dann Inkubatoren, die Ihnen eben Businessplan-Templates zur Verfügung stellen. Dann ist man eben auf Level 2, wenn man eben nicht auf einer weißen Seite Papier anfängt, sondern schon mit einem Template loslegt. Aber ein Businessmodell ist ganz was anderes, ist also wirklich ein echtes System. Und für solche Systeme ist dieser Business Model Canvas eine tolle Balance Scorecard, mit der man eben Umsatz und Kosten miteinander aufwiegen kann, gucken kann, ob es überhaupt jemals ein erfolgreiches, lukratives Modell werden kann. Aber das reine Modell reicht nicht. Das ist nur die Formel auf Level 3 und der Snapshot, den ich habe. Ich muss den kontinuierlich messen, steuern und regeln. Und wenn ich eben auf einem System bin, das messt, steuert und regelt, dann bin ich auf einem Level 4-System. Und dieses Messen, Steuern und Regeln kann ich eben nur, wenn ich auch zuverlässig immer die gleichen Messwerte habe und kein Rauschen wie auf Level 2, wenn ich noch gar nicht genau definiert habe, was ich messen will, wie ich es messen will und dreimal beim Messen immer was anderes messe, obwohl ich jedes Mal das Gleiche messe. Das heißt, die Grundlage, um da überhaupt zu solchen Paradigmenwechseln hinzukommen, ist schon zu verstehen, dass ich auch Business in unterschiedlichen reifen Paradigmen angehen kann. Level 1 Paradigma, 2 Paradigma, 3 Paradigma, 4 Paradigma. Und wir haben einen gewaltigen Hype von Agilität da draußen und Leute, die Change Consulting mit Agilität machen, aber alle auf einem Business Level 2, wo man noch mit Templates und mit Post-its arbeitet, aber nicht mit konkreten Business-Systemen, die vollautomatisiert in Software gegossen sind, also Level 3, oder gar kontinuierlich diese Prozesse, die vollautomatisiert sind, messen und anpassen und dem Management Feedback geben, wie man reguliert.
Ja. Du hast eben gesagt, Startups agieren natürlich irgendwo Level 1, Level 2, fangen irgendwie an, grüne Wiese oder mit etwas Guidance. Wo würdest du den anderen, den Mittelstand, unsere Hidden Champions hier in Deutschland oder auch die Konzerne einstufen? Weil natürlich arbeiten viele auch in ihren Templates etc. Aber der Anspruch ist ja, System zu haben, ein automatisiertes System zu haben. Nicht ohne Grund konnten ja auch viele der Geschäfte so groß skalieren, oder nicht?
Absolut, das geht nur mit Vollautomatisierung und eben Feedback und Messer. Und das wird in Deutschland noch sehr unterschätzt. Erstmal grundsätzlich, wenn mir das überhaupt bewusst ist, also hier handelt es sich erstmal um ein Bewusstseinsproblem. Also dieses Thema Reife und diese unterschiedlichen, sich abwechselnden Paradigmen, das Paradigmenspektrum, Das ist ein Thema, das mir in keiner Universität jemals vorgestellt wurde. Das ist sozusagen eine Erkenntnis aus den Jahren des Businesses und aus den Management-Beratungserfahrungen und Transformationsberatungen, die ich hinter mir habe. Aber es wird nicht gelehrt. Es ist praktisch, kannst du nirgendwo lernen, außer von einzelnen Individuen. Und die Herausforderung ist, du kannst auch nicht wirklich danach fragen, bis du nicht schon davon weißt. Weil solange du davon ja noch nicht weißt, kannst du nicht danach fragen. Das heißt, es gehört zu den Unknown Unknowns, was ich hier gerade erzähle, für die meisten. Und das bedeutet, die meisten in dem Mittelstand sind auf Level 2, also auf dem Paradigma, wo sie fast noch alles mit Templates, Vorlagen machen und nicht mit vollautomatisierten digitalen Systemen. Und der Vertriebs- oder Channel-Prozess ist weit weg von Vollautomatisierung und Digitalisierung. Ja, und damit sind sie immer auf Level 2, weil sie das immer noch mit einer manuellen Salesmannschaft, mit Calls, mit E-Mail-Marketing oder so machen, aber auch dort dann nicht mit vollautomatischen Systemen, sondern mit Systemen, die zu 99% eben vom Menschen gemacht werden und bedient werden und befüttert und befeuert werden. Und der Mensch an sich ist meistens ein CMM2-System. Ja. Startups, die das wüssten, und von Grund auf das richtig beigebracht bekommen haben, was wir hier kurz erklären, die haben einen unglaublichen Segen, weil die können einen Leapfrog machen. Ja? Vom Prinzip kann man keine mehreren Stufen überspringen, um reifer zu werden. Man muss da Stufe für Stufe sich hocharbeiten. Aber wenn man von Grund auf gelernt hat, wie das geht, kann man auch ein Startup auf CMM4-Ebene gründen. Und es ist leichter, sozusagen ein neues Unternehmen per se auf CMM Level 4 starten zu lassen, was natürlich nicht ganz billig ist, als ein existierendes Unternehmen magisch da irgendwie hinzudrehen. Weil alles, was du im Unternehmen hast, ist eben nicht auf dem neuen Reifegradniveau. Und bei Reife zählt eben eins, die niedrigste Reife in einer Kette von Reifesystemen bestimmt die Gesamtreife. Das heißt, immer wenn irgendetwas zurückfällt ins alte Paradigma, macht es dir deine ganze Initiative kaputt. Und das wird auch massiv unterschätzt da draußen. Das heißt, es ist leichter, sozusagen ein Inhouse-Startup zu gründen, komplett auf CMM Level 4 mit den richtigen Werkzeugen, Methoden und Dingen. Und ein normales Startup kann das oft deshalb nicht, weil sowas kann man nicht bootstrappen. Dazu muss man eine Menge Geld in die Hand nehmen, um es per se CMM4 aufzusetzen. Und dazu brauchst du normalerweise die Konzernmutter oder die Mittelstandsmutter. Und dieses Konzept sehen wir zu selten. Wir sehen zwar, dass Mediasaturn oder andere da draußen jede Menge Inkubatoren gründen, um da diesen Hub zu haben, wo man Leute hat, die kreativ und frei denken können, unbelastet vom operativen Tagesgeschäft der Mutter. Aber dennoch wird dieses Reifegradkonzept nicht ernst genug genommen, um es konsequent durchzuziehen. Und es ist in Deutschland immer eine Mangelwirtschaft ohne den wirklichen kräftigen finanziellen Support von den eigentlichen Müttern. Dadurch kommen wir nicht in eine Situation hier in Deutschland, wo wir wirklich diesen Sprung in diese neuen zwei Paradigmen Level 3 und Level 4 machen. Unsere Hochindustrie, die halt einen größten Teil von unserem Bruttoinlandsprodukt macht, die ist natürlich industrialisiert. Und industrialisiert bedeutet, die hat Fließbänder, Maschinen und vollautomatisierte Prozesse. Das bedeutet, die sind auf CMM Level 3. Die meisten mittelständischen Unternehmen können sich das kaum leisten, auf so ein Level zu wechseln. Aber eben auch von Industrie 3 muss man wechseln auf das nächste Level, auf das sich selbst verbessernde System, das immer mehr Sustainable System, das immer mehr Recycling Economy System. Und den Schritt, ja, ich glaube, den haben wir schon fast verschlafen in Deutschland.
Ja, wir sind jetzt immer bis Reifegrad 4 gekommen. Reifegrad 5 gibt es ja auch noch, dass wir den nicht vergessen. Aber letztlich Reifegrad 5, wie wir schon öfter darüber gesprochen haben, in Raumfahrt und weiß ich nicht wo, wo es wirklich auf absolute Sicherheit und auf absolute Kontrolle ankommt, das kann sich ja keiner leisten und das ist ja am Ende des Tages auch nicht wettbewerbsfähig.
Das ist das Interessante. Also, es gibt natürlich mittlerweile schon die eine oder andere Firma, die hellhörig geworden ist bei solchen Podcasts wie diesem hier, wo man was lernt über CMM, Reifegradmodelle, Reife von Wirtschaft, Reife von Systemen. Und Wirtschaft ist ein System, der Markt ist ein System, das Geld ist ein System. Überall kann man das Ding anwenden. Das ist das Coole, ja. Aber das heißt auch wiederum nicht, dass, wenn man davon gehört hat, dass man das voll verstanden hat. So habe ich eine ganze Menge indische Partner, die sich eben rühmen, CMM Level 5 Companies zu sein und eben dann sich bei Startups oder kleineren Firmen bewerben. Aber ein kleineres Startup könnte sich eine CMM 5 Firma sowieso nie leisten. Was bedeutet eigentlich CMM Level 5? Also wenn wir sozusagen auf Ebene 3 Vollautomatisierung haben, auf Ebene 4 optimierte Systeme, die nach 1, 2, 3 KPIs optimiert werden können und das vollautomatisch tun, sich also wie ein Heizungsregelsystem an die beliebte Zieltemperatur hin anpassen, ja, dann geht es darum, bei CMM Level 5 der Beste in einer der KPIs zu werden, der Beste der Welt. Ja. Und der Beste der Welt in irgendetwas zu werden, war noch nie billig. Da trifft immer Pareto. Ja. Also du erreichst das Level von 80% aller anderen mit nur 20% Aufwand. Mhm. Ja? Aber um dann die 90% und die 100% zu erreichen, musst du den Rest der 80% Aufwand reinstecken. Also kurz gesagt, viermal so viel, wie du bisher reingesteckt hast. Ja. Und dieses viermal so viel, das vergessen die Leute total, dass es in der oberen Skalierung auch exponentiell teuer wird. Ja? Und natürlich kann ich mir das nur leisten, wo ich es auch hinkriegen muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eben die Voyager rausschicke als Sonde und möchte, dass die eben nicht gleich in den nächsten Planeten kracht, dann sollte ich den gesamten Prozess vorhersehen können, systemisch. Oder wenn ich jetzt eben irgendwann mal auf dem Mars landen will mit so einem kleinen Rover oder Roboter, ihr wisst, was man da alles tun muss, bis man so einen Rover dann da in der Atmosphäre abbremst und die 7 Minutes of Dead, wenn die nicht komplett durchdekliniert sind, dann wird es in jedem Fall schiefgehen. Und das ist dann so teuer, was ich da versemmelt habe, dass es sich lohnt, den Prozess CMM 5 zu machen. Aber es gibt eben praktisch nur eben in der Industrie, wo es um Leib und Leben geht oder um außerirdische Großprojekte, Themen, wo CMM 5 wirtschaftlich relevant ist. Normalerweise ist, sobald ich CMM Level 5 mir auf die Fahne schreibe, bin ich wirtschaftlich irrelevant. Und das ist das Lustige, dass eben dann die Leute denken, na ja, Reifegrad-Level, es gibt 5. Und natürlich, wenn ich mich im Marketing als der Beste darstellen will, klopfe ich mir auf die Schulter und sage, ich bin Level 5. Und damit sind die Leute raus. Und das ist immer mein allerliebster Fall und der kommt mir leider viel zu oft vor.
Verstehe. Ja, wow, wir haben jetzt ganz groß auch über Paradigmenwechsel gesprochen, wofür erstmal ein Bewusstsein eigentlich geschaffen werden muss. Wir haben über Reife gerade gesprochen, dafür muss auch ein Bewusstsein geschaffen werden, aber das kann man dann tatsächlich auch anfassen und kann auch entscheiden, wo steht man und wo wollen wir hin. Du hast gesagt, man kann eigentlich keinen Reifegrad überspringen, es sei denn, man ist ein Startup, was eben vorweggreifen kann.
Grundsätzlich richtig Problem funktioniert, ja.
Mhm. Ja. Also sehr spannend. Gibt es aus diesem systemischen Bereich, wie nennst du es, systemisches Business?
Also wir haben aus all diesem Wissen einen Kurs gemacht, der langsam aufeinander aufbaut, weil offensichtlich fehlt diese Art von Education da draußen. Und meiner Meinung nach müsste das ein Standardkurs, erstes, zweites Semester in praktisch jedem Studiengang werden. Aber nach mir geht es im Moment noch nicht. Aber wir mussten diesen Kurs irgendwann natürlich einen Namen geben. Und es geht darum, sozusagen aus diesem subjektiven Gefühl, ich mache das doch ganz gut, herauszukommen in die Situation, dass ich objektiv messen und bewerten und verbessern kann. Ja, das hat in der Grundlage was mit diesen Reifegradmodellen zu tun. Und dementsprechend ist unser erstes Kapitel in diesem Kurs das Reifegradmodell. Aber insgesamt hat dieser Kurs 12 Kapitel. Und die gehen darum, wie ich eben aus diesen subjektiven, ich bin doch gar nicht so schlecht, in ein objektiv bewertetes systemisches Schema komme, mit dem ich vorhersagen kann, wie mein Business erfolgreich wird. Das heißt, da sind Stück für Stück alle Paradigmen drin erklärt, wie ich systemisch Business designe, so dass Erfolg nicht länger ein Zufall ist, sondern systemisch reproduzierbar, erreichbar. Und da wird Business zur Wissenschaft und Wissenschaft endlich Business. Und das ist etwas, was wir in Deutschland auch leider im Moment radikal voneinander trennen. Wir haben also diese furchtbare Kostenstelle Research, obwohl, wenn man das richtig macht, mit Systemic Business Design und Innovation unglaublich viel Geld verdienen könnte, weil man vom Grund auf nur Profit Center baut und eben integriert in das Internet der Dienstleistungen und Dienste und damit eben die volle globale Skalierung von Grund auf hat. Diese Denke haben wir sozusagen bis 2010 in diesen großen Management-Communities vertreten. Und dann passierten Dinge auf der Welt, die das wiederum bis heute in Vergessenheit gebracht haben.
Jetzt hast du zuletzt, danke dafür, du hast zuletzt was gesagt, dann ist mir zumindest gerade einiges klar geworden noch, weil du hast diesen gesamten technologischen Fortschritt und Beratung von CIOs, wir reden sehr viel mit CTOs oder CIOs auch, immer zu einem Business-Thema gemacht, wo ich mich schon gefragt habe, ist es dann da überhaupt aufgehangen oder hat ein CIO auf einmal so eine breite Rolle zu füllen? Aber jetzt hast du wieder diesen Schwung Richtung Research und Development gebracht, was ja eigentlich wieder aus der Wissenschaft, auch aus der Technologie kommen kann. Das heißt, gehe ich dann richtig in der Annahme, dass dieser Ansatz dann doch richtig ist bei den CIOs, bei den CTOs der Companies da draußen?
Ja, also sobald du ein C in deinem Titel führst, bist du ein Business-Mensch. Also ein CTO kann nicht erfolgreich sein, wenn er nicht versteht, welchen Business-Impact er hat. Und die Business-Leute, die eben nicht aus der IT kommen, die haben halt kein Gefühl für die Kosten und Aufwände, die in der Technik unterwegs sind. Und die unterschätzen die immer massiv, unter anderem auch wegen diesem Pareto-Thema, und sind dementsprechend oft eben als die Billigheimer und risikounaffinen unterwegs. Aber Business ist Risiko von Grund auf. Wer ein Business eröffnet, der geht Risiko ein. Und Risiko richtig einschätzen kann ich nur, wenn ich tatsächlich in diesem Technikbereich richtig verwurzelt bin. Aber wenn ich mich dann eben in diese Technik verliebe und alles nur aus der Technik heraus mache, werde ich auch scheitern. Das heißt, habe ich einen C im Titel, muss ich verstehen, welchen Business-Impact ich mache. Und wenn ich das mit Technik verheiraten will, dann muss ich ein Stück weit in der Technik geboren sein und diese Historie mitgemacht haben. Denn das kann man nicht so jemandem zuwerfen. Ja, und wir haben halt in der europäischen Industrie doch noch viel zu viele Leute im CI und CT und in diesem ganzen Bereich, die in Wirklichkeit nicht aus der Branche kommen, wo man sagt, naja, ein CIO, der ist ja nur ein Manager, ja, der managt ja nur im mittleren Bereich. Und das, denke ich, ist falsch. Ich denke, CIOs sind diejenigen, ich meine, was war Steve Jobs? Ja, man macht ihn zum CEO. Ja, das ist das Frontman, die Galionsfigur. Aber in Wirklichkeit war das derjenige, der wusste, auf welchen technologischen Zukünften das basiert. Also Next war jetzt nicht erstmal was für Kunden, sondern es war eine technische Innovation. Das iPhone ist erstmal eine technische Innovation. Aber immer mit dem ganz klaren Fokus auf, wie funktioniert das im Business. Und diese Twitter-Rolle, das ist eigentlich die perfekte Rolle, die den CTO beschreiben sollte, diesen Innovationsmanager, der die neuesten Technologien nutzt, um noch besseres Business zu machen als seine Konkurrenz. Aber dieses Verständnis haben wir nicht in die breite Masse dieser Community hineingebracht. Und das Interessante ist, dass wir bis heute ganz radikal trennen zwischen der technischen Engineering-Karriere, ja, und die kennen sich eben mit Systemen, mit Mathematik und mit komplexen Formeln und Zahlen und all dem aus. Und Business muss man das ja nicht haben, da reicht ja Dreisatz, ne? Und da reicht ja ein bisschen Menschenkenntnis, ja. Ja, ich glaube, wir trennen da falsch, ja. Also wir brauchen diese systemische Denke in der heutigen Internetzeit, in der Zeit von hochautomatisierten Bot-Systemen, die mein Marketing machen. Definitiv brauche ich dieses Wissen als CMO, als CTO. Und der CEO, ja, der ist tatsächlich eine Galionsfigur, aber einen richtigen Visionär, der wirklich nach vorne treiben kann, der kommt aus dem tiefen Verständnis der technischen Paradigmen und weiß, wie man Impact mit denen im Business macht.
Sehr spannend. Super, danke dir. Vielleicht auch da nochmal so nicht zum Abschluss, aber um nochmal so ein paar harte Punkte unseren Zuhörern auch mitzugeben. Neben Paradigmenwechseln, neben Reifegraden, hast du eins, zwei, drei, beliebig, Tipps nochmal für die CIOs oder die CTOs, mit denen wir auch oft sprechen?
Also das Kernthema ist, der Alltag und das operative Geschäft, das wird einen immer davon abhalten, sich genau in diese Dinge, über die wir gerade geredet haben, hineinzubegeben. Wenn man sich mit dem Business Model Canvas Buch und Ökosystem mal beschäftigt, dann merkt man erstens, dass man sein Geschäft wie ein Ingenieur als Formel ausdrücken kann. Ja, und dass man es von daher voll und ganz durchdringen und kennen kann. Die meisten Manager sind zu dem Punkt, dass sie ihr eigenes Businessmodell aufzeichnen können, niemals vorgestoßen. Das heißt, sie arbeiten in einer Maschinerie und kennen die Maschine aber gar nicht genau und wissen auch gar nicht, welchen Output sie final eigentlich auf dem Papier oder in den Messwerten erzeugen sollte. Und das bedeutet, ich muss mich mit diesem Thema Business Modeling intensiv einmal auseinandersetzen. Ich muss mein Businessmodell kennen, dass ich ihm auch zuliefern kann. Denn als CTO bin ich eben die wichtigste Säule im Business Model Canvas, dieser Key Ressourcen, Key Aktivitäten Bereich. Ich bin derjenige, der all diese Technical Assets und die People Assets eigentlich unterstützt, um die Value Proposition des Unternehmens zu erreichen. Ich kann am besten die Kosten einschätzen. Ich kann am besten einschätzen, was wir als Firma können und ich bei Partnern einkaufen muss. Und durch Outsourcing oder Staging, wie du es in den anderen Podcasts gemacht hast, eben mir zusätzlich besorgen muss. Ja? Und wenn ich das aber gar nicht weiß als eine Managementposition, wie soll ich denn da perfekt hineindienen? Ja? Und eben die andere Säule vorne, dieser Marketingbereich der Channels, wie ich die Kundenbindung und so weiter mache, der muss heute automatisiert sein. Wenn ich das alles noch weiterhin manuell mache, bin ich halt in den alten Paradigmen und habe gegen die, die das automatisch machen, keine Chance. Das sehen wir an Amazon, Alibaba und allen, die im E-Commerce halt voll digitalisieren. Ja. Und die Frage ist, wo stehen denn da unsere Unternehmen? Und der Kernpunkt ist, ja, die arbeiten da alle dran. Aber die 2 Tage sich Zeit zu nehmen, wirklich die Fundamentals mal beim Zurücklehnen und Genießen zu hören, die ist, glaube ich, der Kernerfolgsfaktor. Also manchmal raus aus diesem Business, rein in ein, ich brauche ab und zu mal so ein, wer kann mir eigentlich sagen, worum es hier fundamental geht?
Super. Ja, vielen Dank dir für die Insights. Damit würde ich auch an der Stelle schließen. Wir haben lange, aber auch super spannende Themen jetzt besprochen und sag nochmal Danke, Marcel, für deine Zeit, deine
Das
Inputs.
Schöne ist, dass ich mit euch zusammenarbeiten kann als eine Firma, die genau das eben solchen Menschen anbieten kann. Sie werden vielleicht eher bei dir vorbeischauen als bei mir als Privatier. Ich bin damit durch, ja. Aber das Schöne ist, dass ich sozusagen hier diese Dinge dir noch geben kann, damit wir die dann noch ein bisschen verbreiten können, bevor sie komplett vergessen werden.
Super, vielen Dank dir und bis dann.
Macht mir wirklich Spaß mit euch. Und ja, schöne Farben ausgewählt. So ein Zufall.
Du, das will ich ganz kurz aufs Mal aufgreifen. Diese Company, was macht diese Company?
Genau, also ich habe für Shift damals das Shifter Netzwerk gebaut. Das ist also
Ja.
eine Software, die hilft dieser Firma, die in Deutschland Telefone baut und das komplett nur übers Internet macht, einen Stand zu geben. Der Punkt
Ja.
ist, jemand kauft ein Telefon und er kauft es bei denen, weil er weiß, dass es eben nach Closed Circle Economy Standards gebaut ist. Das
Ja.
heißt, es ist vollkommen modular. Du brauchst nur einen einzigen Schraubenzieher, um das Ding zu öffnen, Batterie und so. Rückseite kannst du eh tauschen, aber du kannst den Prozessor upgraden, du kannst die
Ja.
Kamera upgraden, du kannst den Bildschirm einzeln tauschen und es kostet nicht das ganze Handy, wenn dir das Ding mal runterfällt. Und du kannst das, ja, solange es dir gefällt, eben immer weiter upgraden und verbessern und trotzdem hast du eine super Qualität, super Gerät. Die Sachen kommen auch erstmal aus einer Produktionsstraße in China, aber die chinesischen Angestellten, Dort werden nach deutschem Standard versichert, nach deutschem Standard bezahlt und sind eine kleine Manufaktur, die diese Sachen wirklich von Hand zusammenbauen. Und zum Schluss hast du ein Gerät, das mit Liebe von Menschen gefertigt ist, die wirklich nachhaltig sagen, ich stehe hinter jedem Teilchen da drin. Und es gibt eben keinen Müll. Die Frage ist aber, wie lerne ich davon kennen? Ja, wenn es jetzt keinen Gravis Store dafür gibt und dann ist das Einzige erstmal Fans. Das heißt, das ist ein Customer-to-Customer-Business. Das heißt, du musst einen anderen, der schon ein Telefon hat, finden, um es anzugucken. Aber wie findest du die? Du gehst auf eine Webseite und findest dort dann alle, die ein Telefon haben und so einen Service anbieten, dass man das angucken kann. Und da gibt es ein paar, die helfen dir auch, wenn man das bedient. Das ist ein ganz normales Android, aber jemand, der vielleicht von iPhone umsteigt, ja, oder für die Oma, die das erste Mal ein Handy hat, ja. Oder es fällt runter und es ist eigentlich einfach reparierbar, aber du traust dich nicht. Du bist halt die, ja, Mutter von zwei Kindern. Du brauchst ein Handy, es ist dir runtergefallen. Aber selber reparieren würdest du dich nicht trauen. Aber der Freund nebenan, nur drei Häuser weiter, hat auch so ein Telefon, macht das für dich oder holt es für dich ab. Ja? Das heißt, von Grund auf neu gedacht, wie nachhaltiges Business über in Anführungszeichen Customer-to-Customer-Nachbarschaft zählt, funktionieren kann.
Da bin ich voll dabei. Wirklich, also danach streben wir bei DVC auch, einen Arbeitgeber zu schaffen, bei dem sich alle wohlfühlen, bei dem sich jeder weiterentwickeln kann. Nicht nur irgendwie technisch, fachlich, sondern auch auf der persönlichen Ebene. Und damit halt eben auch diese Attraktivität zu gewinnen, die wir brauchen, um in Deutschland hier die Digitalisierung vorantreiben zu können als DVC. Der Kollege, mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten. Und
Carsten ist der Erfinder des Wortes iPad und des iVerse, ja, und hat so eng mit Apple zusammengearbeitet, dass er sozusagen tatsächlich diese eigene Schöpfung, die das erste Mal in seinen Diplomarbeiten vorkommt, tatsächlich auch über Apple überlassen hat. Aber das bedeutet, wir haben den Erfinder des Wortes iPad hier in Deutschland und du kannst mit dem natürlich jederzeit darüber reden, wie er sich diese neue Zukunft vorstellt und wie er sie auch ganz konkret aus einem kleinen hessischen Dörfchen, das sich jeglicher Zivilisation widersetzt, doch in die Welt trägt, ja?
Sehr, sehr spannend. Vielleicht auch dieser Shoutout gerade mal an ihn und vielleicht auch noch einen weiteren Kollegen, den du empfehlen kannst als Gast für unseren Podcast. Magst du gerade nochmal seinen Namen nennen und
Also
vielleicht
das eine ist
nochmal
die Familie Waldeck und da ist im Moment als die Galionsfigur so in etwa der Carsten Waldeck, der eben sich diese ganze Kampagne mit Shiftphone ausgedacht hat. Shiftphone ist komplett, war eine der größten Kickstarter-Kampagnen und ist auch komplett so finanziert, also auch dort schon anders als die anderen. Und wen ich euch noch empfehlen würde, wäre der Oliver Weitz. Das ist jemand, den kenne ich schon seit meinen Borland-Zeiten. Und der hat immer so seine eigenen kleinen Unternehmen, ähnlich der DVC gehabt. Also hat für die Telekom Beratung gemacht mit einem Unternehmen namens Vitaro. Und der Oliver Weitz ist jemand, der so als Self-Made-Mann aus dem Osten sich mit der IT zu einem richtig coolen Typen entwickelt hat. Und er hat die großen Konzerne gesehen. Und auf die Dauer sagt er, aber was ist denn eigentlich mein Lebensziel und mein Lebenssinn? Was muss ich denn, was will ich denn wirklich machen? Und hat nochmal grundlegend sich mit ein paar Projekten mit mir Geld verdient, um nochmal was Neues zu gründen. Und eine Firma, die er jetzt gegründet hat, ist die Firma Hello Mirror, die so große interaktive Touchspiegel für zu Hause macht, auf denen du alle möglichen Modelle zu Hause machen kannst. Das ist für Home Sporting, für Fashion, für Lifestyle, alles Mögliche ziemlich cool. Und der hat aber sozusagen dieses Besondere von dem, was ich sage, ist ein erfolgreicher Entrepreneur. Der kommt aus der Technik, der liebt Business, der weiß, dass er für den Kunden lebt und arbeitet. Und der hat so diese Paradigmen, von denen ich rede, aufgesaugt. Ja? Und den würde ich euch auch mal als coolen Business-Vortragenden empfehlen.
Super, perfekt.
Der
Klingt
macht
sehr,
auch
sehr
hier und
spannend.
da CIO as a Service, also dementsprechend hat er da Erfahrung. Also dementsprechend, das wäre noch ein Top-Kandidat.
Ideal. Super, danke dir für die Empfehlung. Klasse.
Gerne.
Das ist gut. Das wollte ich.